Wir haben euch ja schon lang und breit über die MSR, die Mecklenburger Seenrunde, berichtet. Du hast jemanden ausfindig gemacht, der das jetzt zum ersten Mal gefahren ist. Und der ist jetzt hier. Ich kenne niemanden, der nach einem halben Jahr Rennradfahren über 300 Kilometer
gefahren ist. Nein, oder?
Man fängt ja erstmal klein an.
Und ich weiß gar nicht, ob es euch bewusst ist oder auch dir, Martin. Ich habe mich ja an euch gewandt. Das könnte passen.
Ach, da war
ja
auch
Bianchi dabei.
Du warst das. Ey, was?
Da kam ja der Spruch, das kann jeder schaffen. Oder die Runde kann jeder fahren.
Schön auf die Lüge reinfallen. Schön auf die.
Vorhang auf für Roman Wolf.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 98 von Bikers Paradise Podcast. Wir haben ja bald die 100 draußen und da gibt es eine kleine Feierei. Das müssen wir ja mal langsam hier verkünden, nicht wahr?
Ja, wir gehen ein Bierchen trinken mit allen, mit vielen.
Mit vielen Leuten, die hier zu Gast waren und auch mit euch. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, Berliner Bergbrauerei, das ist in Neukölln. Und zwar am 20. Juni, also der Tag, wo unsere 100. Folge rauskommt. 19 Uhr sind wir dann da, gibt 50 Liter Bierchen umsonst und danach müssen alle selber bezahlen.
Ist da eigentlich genug Platz für alle?
Klar.
Ist ein Biergarten. Ja. Ein Festgelände haben wir gemietet.
Wenn ihr Bock habt, kommt da vorbei. Sag mal, machst du eigentlich beim Stadtradeln mit?
Nee.
Ich mache beim Stadtradeln mit.
Du machst alles.
Das ist so Kilometer sammeln im Endeffekt, zu zeigen, wie viel CO2 man einsparen kann. Da gibt es so eine lustige App, da wird das dann gezeigt. In Berlin ist das jetzt nämlich gerade zu Ende und 3 Wochen ging das. Ich mache das bei Flux FM, bei meinem Radiosender, wo ich arbeite. Und die ganzen Daten, die man sammelt mit dieser App, also man trackt ja die einzelnen Fahrten, die man macht, die werden den Verkehrsplanern der Stadt zur Verfügung gestellt. Und dann sehen sie halt ganz genau, ah ja, da ist jetzt eine Straße, da ist gar kein Fahrradweg, aber da fahren ganz viele Fahrradfahrer lang. Vielleicht müsste man da mal das Konzept überdenken und so weiter und so fort. Also das ist schon dafür da, nicht nur um zu zeigen, so ja, ich habe jetzt irgendwie, was weiß ich, 2 Tonnen CO2 eingespart oder sowas, weil ich kein Auto gefahren bin, sondern es geht auch darum, die Infrastruktur vielleicht ein bisschen besser zu machen.
Du willst mir jetzt nur ein schlechtes Gewissen machen.
Na, nächstes Jahr bist du dabei, okay? Dann können wir mal so ein Bikers Paradise Team machen.
Aber dann, das ist doch, ich glaube, da braucht man doch irgendwie eine Gruppe, ne?
Ja, kannst du auch als Einzelkämpfer machen. Also es geht ja nicht um, es ist ja kein Wettkampf oder irgendwas. Es ist einfach nur Daten sammeln für einen guten Zweck.
Ja, okay, dann sammeln wir Daten.
Aber wenn es ums Gewinnen gehen würde, würde die Berliner Polizei immer gewinnen. Weil die ist immer auf Platz 1 mit den meisten Kilometern. Das ist irre.
Echt?
Ja, weil die wahrscheinlich am meisten Mitarbeiter haben.
Sind so hätte ich jetzt gar nicht gedacht irgendwie.
Ja, ja.
Dass die Polizei so gerne Fahrrad fährt.
Ich habe eine kleine Story für dich mitgebracht. Also für alle anderen natürlich auch. Hast du von diesem Typen gehört, der von der Ost- zur Westküste der USA gefahren ist mit dem BMX als Bikepacking?
Oh nee, bitte nicht. Bitte nicht.
Ja, er hat auch dann auch gesagt, die schlechteste BMX. Idee seines Lebens, hat er gesagt.
Hat er vorher oder nachher gesagt?
Ich glaube mittendrin.
Scheiße.
Sebastian Flawler heißt er, 5000 Kilometer, 80 Tage BMX mit 27 Kilogramm Gepäck.
Absolut
irre. Aber er ist Comedian und macht da so seine Tour durch die USA. Und ich frage mich ja wirklich, ob der jedes Mal pünktlich zur nächsten Show gekommen ist. Ich glaube, das unterschätzt man ganz krass. Mit dem BMX. 5000 Kilometer mit BMX.
Na, warte mal, der hat 80. Ich würde mal gerne wissen, weißt du, wie viele Kilometer der am Tag gemacht hat?
Ich habe mir sein Strava-Profil 10. jetzt nicht gegeben. Ja, ich weiß es nicht.
10, 20, maximal 27, Kilo Gepäck. Im Leben nicht.
Ja, von bescheuerten Ideen kommen wir jetzt zu dem wahrscheinlich schönsten Radwegnamen der Welt, nämlich den Gurkenradweg. Du bist da lang gefahren, erzähl doch mal.
On the road.
Ja, ich hab gedacht, ich muss auch mal wieder ein bisschen Rad fahren und ich habe eine Radtour gemacht mit Nadine. Ich erzähl dir mal, wie ich das früher erzählt hätte, ja, so noch vor 10 Jahren. Mhm. Vor 10 Jahren hätte ich das so beschrieben. Ey Martin, du, wir waren mit unseren...
Ey Martin, voll cool
Martin,
so.
Ey Martin, Mann, hör auf jetzt.
Ja komm, erzähl.
Ey Martin, wir waren mit unseren Reiserädern unterwegs und haben eine Fahrradtour mit Gepäck gemacht. Und das war eine Mischung aus schön asphaltierten Fahrradstraßen und Waldwegen. Und dann hatten wir eine kleine Pension in Peitz, da haben wir übernachtet. Heute?
Ja, heute wird es anders klingen.
Heute wird es anders klingen. Cucumber Trail. Mit unseren Gravelbikes haben wir ein Bikepacking-Weekend gemacht.
Cool.
Das war eine Mischung aus Champagner-Gravel und leider viel Fahrrad-Highways. Das war schade. Unsere Base war ein Bikecamp in Peitz.
Finde ich super, wenn du so redest. Könntest du die ganze Zeit machen. Aber das Allerschönste an diesem Gurkenradweg ist ja das Logo. Ne? Das ist eine kleine Spreewaldgurke auf dem Fahrrad, auf gelbem Hintergrund.
Nein, es ist eine fahrende Gurke. Eine fahrende Fahrradgurke. Oh Mann. Was haben wir denn nun gemacht? Wir haben beides stimmt. Wir waren mit Gepäck mehrere Tage unterwegs. Das Coole an dem Gurkenradweg, das ist so eine Art Rundtour im Prinzip. Und der fängt aber nicht in Berlin an, sondern der fängt erst im Spreewald an. Und da sind wir auf dem Hinweg, sind wir von Berlin gestartet, über den Scharmützelsee. Und dann sind wir in Schlepzig, in dem berühmten Schlepzig. Im Spreewald sind wir dann auf den Weg gestoßen und dann weitergefahren. Das war dann schon der zweite Tag, bis nach Peitz. Und Peitz kennt kein Mensch, kannte ich auch nicht. Nee. Muss man auch nicht kennen, weil da ist nichts, außer riesige Karpfenteiche.
Mm.
Ja, und zwar also wie so eine Seenlandschaft, aber das sind alles Teiche mit Karpfen drin. So, mehr gibt's da auch nicht. Gefühlt, das ist in der Nähe für alle, die sich da nicht auskennen wie ich. Cottbus ist da in der Nähe. Und es ist ziemlich nah an der polnischen Grenze schon. Und ich dachte so in meinem jugendlichen Leichtsinn, naja, wenn man da denn so essen geht, ach, das wird dann nicht so viel kosten. Ne? Und in Peitz gibt es genau zwei Restaurants.
Und das eine hat 4 Sterne und das andere 5.
Und dann sind wir dann in so ein Restaurant gegangen abends und schlagen so die Karte auf. Und ich denke so, bin ich jetzt in der Nähe der polnischen Grenze auf einem Dorf oder bin ich in Berlin-Mitte? In einem Szene-Lokal.
Ja.
Alle Gerichte gingen so los. Also unter 20 Euro ging gar nichts. Mhm. Und es ging schnell hoch bis 25, 30 Euro. Und da hatte ich erstmal gefühlt schlechte Laune und dachte so, naja, was willst du jetzt machen? Viele Alternativen gibt es nicht. Außer den Grill-Imbiss, die Dönerbutze da. Da hatte ich keine Lust. Und dann haben wir das bestellt. Und in dem Moment, wo du das bestellst und das Essen kommt, wird dir klar, was das Konzept ist.
Ja, bitte.
Kennst du XL?
Ja.
Kennst du XXL?
Oh ja.
Okay.
Mach noch mal ein X dran.
Mach noch mal ein X dran. Am ersten Abend habe ich mir einen Karpfenburger bestellt. Und der hörte nicht auf. Da haben die alles in die Fritteuse geschmissen, was irgendwie auf dieser Erde existiert, das aufgetürmt über unzählige Lagen, obendrauf noch so ein Stück Alibi-mäßig, noch so ein Deckel aus Brot, also den Topf von dem Burger, und dann steckte da ein riesenlanges Messer drin. Saulecker, wirklich, richtig lecker, aber es war die komplette Überdosis Fritteuse und du warst gefühlt 2 Tage lang satt nach dem Ding. Hm. Es war aber dann irgendwie okay.
Musst du mir nochmal die genaue Adresse schicken, da würde ich ganz gerne hinradeln. Ja,
jetzt pass auf, der zweite Abend, wir waren da 2 Nächte dann in Peitz. Der zweite Abend haben wir gedacht, naja, dann probieren wir mal die andere Gaststätte. Und wieder, Karte auf, genau das Gleiche. Für kleines Geld gab es gar nichts. Und dann haben wir einfach bestellt und ich hab mir Chili-Spaghetti mit Garnelen bestellt.
Mhm.
Hatte ich irgendwie Bock drauf. Und dann denkst du immer so, naja, in Peitz sind denn Chili-Spaghetti da scharf? Die waren scharf. Die waren richtig scharf. Fand ich schon mal gut. Aber ja, das eigentliche Aha-Erlebnis war, das war eine ganze Packung Spaghetti. Es war eine ganze Packung Spaghetti. Unfassbar.
Die ist ja eigentlich für 4 Personen gedacht.
Es war, ey, Es war für vier Personen, es war Carbo-Loading vom Feinsten. Geil. Und ich habe mir das wirklich innerlich schön geredet damit, naja, wir fahren morgen 115 zurück nach Berlin. Das ist schon okay. Das ist strange.
Sag mal, wie viele Gewürzgurken, Spreewaldgurken hast du denn verzehrt da im Spreewald auf dem Gurkenradweg?
Gar nicht so viel, nur so ein bisschen mal beim Frühstücksbuffet irgendwie. Ja. Aber es ist lecker, also Gurken machen Spaß. Der ganze...
Zitat des Tages, Gurken machen Spaß.
Nee, ich mag Gurken.
Ja, sind super.
Ich finde Gurken gut, ich bin Gurkenfan. Nee, um das mal abzukürzen, also der ganze Radweg macht wirklich Spaß. Es ist ja kein Flussradweg, so Spreewald. Du bist immer so an Kanälen und dann kommen mal Seen und dann kommen mal so kleine Örtchen. Und teilweise bist du wirklich, fährst du nur durch die Natur und dann ist da auch kein Mensch. Und dann gibt es ja auch natürlich so ein paar touristische Ecken, wo du diese Kähne ausleihen kannst, wo das alles... sehr viel Infrastruktur gibt und wo dann der Kaffee auch schon wieder sehr teuer ist. Aber insgesamt war das super. Und auf dem Rückweg sind wir nur bis KW gefahren.
Königswusterhausen.
Genau, Königswusterhausen, da fährt ja die S-Bahn. Da sind wir dann zurück in die Stadt. Da hatten wir auch die 115 schon auf der Uhr, das hat uns gereicht. War eine gute Entscheidung, die S-Bahn zu nehmen, weil auf dem Gleis daneben fuhr der Regionalexpress. Und da wollte so eine Familie mit Rädern rein, die wollten auch nach Hause, nach Berlin. Und da hat die Schaffnerin einfach mal so gesagt, I'm very sorry, heute nix, voll, wir sind voll.
Oh Gott, ey.
Das ist so, weißt du, der Klassiker.
Ja, schlimm.
Und die S-Bahn, das Coole an der S-Bahn in Königswusterhausen ist, die startet da, ne? Da kommst du also in den leeren Zug. Hm. Also meine Empfehlung... Fahrt mit der S-Bahn Endstation, dann ist es safe. Nee, ist wirklich ein Riesenproblem. Aber weißt du, was mir dabei aufgefallen ist? Ich bin ja nicht so ein S-Bahn-Fahrer. Ich fahre ja in der Stadt nur Fahrrad. Es gibt mittlerweile in jeder S-Bahn wirklich große Fahrradstellflächen. Das kannte ich so gar nicht. Kennst du auch nicht. Kurz für die Hörer. Es tauchte gerade ein riesiges, großes Fragezeichen über den Kopf von Martin Gerz.
Also ich bin jetzt da auch nicht der Profi drin, aber klar, viele Wagen sind ja mittlerweile neu bei der S-Bahn. Aber es gab doch schon immer diese Fahrradabteils, wo du auch drinnen sitzen kannst, aber alle Sitze sind zum Hochklappen. Und dann
ja, genau. Aber für mich war das nicht Standard.
Es kann sein, ja.
Und jetzt ist es Standard und das macht Spaß. Da steht dann aber so eine geile Nummerierung drauf. Priorität Nummer 1 hat der Rollifahrer. Gehe ich mit. Dann kommt der Kinderwagen, da steht richtig Nummer 1, ja. Rolli, 2, Kinderwagen, 3, Fahrrad. Kann ich einmal mitleben, finde ich okay. Aber da ist genug Platz.
Ja. So, von dem einen Abenteuer kommen wir jetzt zum nächsten Abenteuer. Wir haben euch ja schon lang und breit über die MSR, die Mecklenburger Seenrunde, berichtet. Du hast jemanden ausfindig gemacht, der das jetzt zum ersten Mal gefahren ist. Und der ist jetzt hier.
Ja, und ich glaube sogar, das ist ein Hörer von uns.
Du weißt es.
Ich weiß es.
Vorhang auf für Roman Wolf.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Ramon.
Herzlich willkommen, hi.
Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Mann. Letztes Wochenende war der MSR, die Mecklenburgische Seenrunde. Da bist du mitgefahren. Und da fahren ja sehr viele Leute mit und das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Nur bei dir ist es was Ungewöhnliches, weil eigentlich bist du gar kein Radfahrer.
Stimmt. Ich fahre erst seit diesem Jahr.
Du fährst erst seit diesem Jahr Rennrad. Wie hat das genau angefangen und warum?
Ja, also mit der MSR hat es eigentlich angefangen durch meinen besten Kumpel. Der hat sich vor 2 Jahren das erste Mal angemeldet mit seinem Vater. Letztes Jahr waren sie dann zu viert und dann hieß es, so, nächstes Jahr bist du mit dabei und machst mit. Und ich meinte so, ja, 305 Kilometer klingt machbar, das kriegen wir hin.
Echt? So viele Leute denken, 305 Kilometer klingt überhaupt nicht machbar.
Doch, am Anfang dachte ich mir so, das klingt gar nicht so viel. Da haben wir uns im Oktober angemeldet. Mein Vater ist zwischendurch jetzt nach Wismar gezogen und dann bin ich hochgefahren und es waren 300 Kilometer. Und da dachte ich bei der Fahrt hoch, oh, doch, das ist doch ganz schön viel.
Aber du bist nicht mit dem Fahrrad da hochgefahren.
Nein, da mit dem Auto.
Und hast dann irgendwie das erste Mal ein Gefühl dafür bekommen, dass es doch ein bisschen weiter ist.
Doch ein Stückchen.
Also, um das nochmal zusammenzufassen, du hast noch nie trainiert auf dem Fahrrad. Du hast kein Rennrad besessen vorher. Du bist eigentlich auch kein Radsportler. Nee. Machst du Sport sonst?
Ich spiele seit knapp 25 Jahren Fußball im Verein, aber da auch die letzten anderthalb, zwei Jahre nicht mehr wirklich regelmäßig aus privaten Gründen und dachte mir, ich brauche irgendeine Sportart, die ich jetzt irgendwie machen muss, um irgendwie einen Ausgleich zu finden. Ja, die Anfrage, wie gesagt, das kam letztes Jahr im Juni, Juli auf, so dass sie das wieder machen wollen und wer da mit dabei sein will. Auf Arbeit wurde Jobrad eingeführt.
Ah,
und
super.
Dann habe ich im September angefangen zu suchen. Und ich weiß gar nicht, ob es euch bewusst ist oder auch dir, Martin. Ich habe mich ja an euch gewandt. Ich habe ja noch ein bisschen gefragt und habe ein paar Fahrräder geschickt. Was meint ihr, was könnte passen?
Ach, da war
ja
auch
Bianchi dabei.
Du warst das. Ey, was? Das wusste ich ja gar nicht. Ja, krass.
Ja, und am Ende wurde es kein Bianchi. Aber
was hast du jetzt gewonnen?
Von Achbar.
Ah ja, stimmt, ja, ich erinnere mich.
Genau, 2-1, ja. Ist auch wirklich gut, also kann ich mir empfehlen, wenn man da nochmal was sagen darf. Und das kam im Januar und vorher, ja klar, mal Fahrrad gefahren, aber jetzt nicht irgendwie die großen Touren. Ich glaube, die größten Touren waren ja mal Herrentag oder so.
ja. Und wie war das dann das erste Mal so richtig auf dem Rennrad sitzen für dich? Hast du dann gedacht, oh, jetzt muss ich ja nochmal alles anders einstellen oder hast dich sofort wohlgefühlt? Was bist du da gefahren?
Die erste Tour war dann auch mit Romano, also mit meinem besten Kumpel, der mich da quasi zubewegt hat. Das war knapp 67 Kilometer. Das war schon hart. Also da hatte ich auch noch keine Klicks, also normale Schuhe und er ist schon vorne weggefahren. Der ist eh voll im Training, Halbmarathon und 10 Kilometer Läufe am laufenden Band irgendwo in irgendwelchen Städten. Und ja, eigentlich wohlgefühlt habe ich mich von Anfang an. Ich fand es auch schön, auch spannend, auch generell in diese, das wurde mir von Anfang an gesagt, wie wenn man auf andere Fahrradfahrer trifft, Rennradfahrer trifft, wie die einen gleich mit einnorden und einordnen und komm, häng dich ran. Und da war ich sehr positiv überrascht. Und die Tour war hart, es hat auch alles wehgetan danach, aber ja, angefixt.
Aber wann hast du dann wirklich angefangen, konsequent für den Event zu trainieren?
Was ist konsequent?
Naja, also konsequent nach Plan. Plan.
Also das haben wir von Anfang an gesehen. Okay, es gibt einen Plan, der fängt im Dezember an. Ich hatte im September Jobrad oder Oktober Jobrad angegeben, dachte, okay, das passt alles. Das Rad kam irgendwann Mitte Januar. Damit ging es schon mal los. Dann hatte ich immer nur eine Woche zu trainieren, weil eine Woche meine Tochter bei mir ist. Da wird es dann schwer. Dann hieß es, okay, mach deine 3x100 Kilometer. Der andere Richtwert war, okay, 1000 Kilometer Trainingsdistanz. Am Ende wurden es 510 Kilometer Training und zweimal über 100 Kilometer. Damit bin ich am Samstag rein ins Event.
Und als du dann an dieser Startlinie standest, ne, bei der Mecklenburger Seenrunde, was ist dir da so durch den Kopf gegangen? Hast du irgendwie Schiss gehabt oder dachtest du so, weil du hattest ja auch gesagt, du hattest mit Detlef hier diesen Podcast gehört, ja, wo er, also der Chef von der ganzen Runde, wo der erzählt hat, was so deren, ja, ganze Ideen dahinter sind und dass alle das schaffen können und dass das machbar ist und dass da so ein Environment geschaffen wird. Ist dir das dann auch durch den Kopf gegangen?
Muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Spruch hat mich auch motiviert. Wie gesagt, bei der letzten Trainingsfahrt habe ich den Podcast gehört, die Folge, auch eher zufällig, dass ich genau an dem letzten Trainingstag diese Folge höre, aber da kam ja der Spruch, das kann jeder schaffen oder die Runde kann jeder fahren und da war ich dann wieder so ein bisschen entspannt.
Schön auf die Lüge reingefallen.
Und so die Nervosität und Euphorie, das stieg auch wirklich erst so am Freitag, wo man denn dort ankam. Also wir waren zu sechst im Team, Team Nordlicht haben wir uns, oder wurde der Teamname vor 2 Jahren rausgebracht. Und wir haben uns da vor Ort getroffen und da dann so diese Atmosphäre aufzunehmen. Da war schon die Mini-MSR. Und da kam erst mal Euphorie auf und dann aber Samstag beim Start war eigentlich nur Freude. Und da waren ja immer so 150 Fahrräder oder Starter pro Slot. Und ich glaube, da kommt gar nicht so viel. Da hast du keine Möglichkeit, irgendwie zu überlegen, oh, das schaffe ich jetzt nicht. Weil da treibt dich, glaube ich, auch einfach so ein bisschen die Euphorie an, dann loszufahren.
Aber jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, der Trainingsplan. Woher kam der?
Genau, also den eigentlichen Trainingsplan gibt es ja von der MSR direkt.
Und den hast du?
Den wollte ich umsetzen.
Hat ja auch fast geklappt.
War denn schwierig und dann habe ich mir halt vorgenommen, immer die Wochenenden, die ich Zeit habe, Samstag, Sonntag, ja, einen Tag rauszusuchen und aufs Rad zu steigen und dann die großen Touren zu machen.
Alleine?
Meist alleine leider, genau. Wir wollten halt uns 2-3 Mal zusammentreffen im Team, was aber schwierig war, weil Romanos Dad, der Dirk, der auch mitgefahren ist, der wohnt halt oben in MacPom. Dann hat es bei mir nicht geklappt, wo er runterkam, da mitzufahren. Also wirklich, die erste Tour war wirklich nur zu zweit und sonst habe ich alleine trainiert, ja.
Ich kenne das von mir. wenn ich alleine fahre, und ich mag ja lange fahren sowieso nicht. Nee, ich mag das nicht. Ich werde nie Ultra oder was auch immer so. Da fängt man an, zu viel nachzudenken. Denn wenn man nicht im Training ist, dann fangen einem an, überall die Sachen weh zu tun. Wie war das bei dir in der Vorbereitung?
Ich habe mir für die Alleinetouren habe ich mir Podcasts runtergeladen. Also klar auch Sport-, Fußball-Podcasts, und habe mir die angehört. Und ich war anfangs, wo ich dann auch angefangen habe, mit Klicks zu fahren, eher damit beschäftigt, mich darauf zu konzentrieren, nicht beim Stehen beim umzufallen. Oder weil es ist mir wurde gesagt, es ist jedem passiert, bitte bestätigt mir das, weil sonst ist es super peinlich.
Mir ist es nie passiert. Ich bin wirklich der einzige Mensch auf der ganzen Welt, dem das nie passiert.
Es passiert jedem einmal.
Auch als Kind nicht damals, wirklich.
Aber dir ist es passiert,
ja, Roman, aber mir wurde immer gesagt, es passiert wohl meist beim Stehenbleiben.
Ja.
Mir ist beim Losfahren passiert.
Beim Losfahren?
Also ja, ich habe beim, wo ich die Klicks eingestellt habe im Wohnzimmer, habe Klick mich links ein, Gewicht verlagert.
Klar. Du bist im Wohnzimmer umgefallen, nicht mal auf der Straße.
Ja, im Wohnzimmer umgefallen. Das ist ja geil. Einen Tag später war dann die erste große Tour, da war es erstmal 100 Kilometer schaffen. Da habe ich in Peetz bei meiner Schwester Pause gemacht, habe ihr davon erzählt und sagt, das passiert mir nie wieder. Und dann kam gerade so eine Familie von vorne, ich will mich einklicken, diesmal rechts, Gewicht verlagert, umgefallen. Und da, aber auf dem Asphalt, da tat es natürlich auch kurz ein bisschen weh. Aber ab da nicht nochmal. Also einmal kurz an der Ampel daneben gegriffen, da hat es aber nochmal geklappt, dass man sich ausklicken konnte. Nee, und von daher im Training eigentlich mit Musik und Podcasts beschäftigt.
Okay, und das ging, also du hast nie da an dem Projekt gezweifelt oder vielleicht doch so ein bisschen
mal? Zweifel kamen einmal am, also klar, man fragt immer mal, okay, 305 Kilometer sind 305. Also ich habe nie von vornherein gesagt, wenn ich irgendwie davon erzählt habe, also ich fahre da jetzt mal ganz locker die 305 Kilometer und dann gucken wir mal, was wir danach machen. Sondern immer so, naja, 100 habe ich jetzt geschafft. 116 war das bis dahin längste, was ich überhaupt jemals am Stück gefahren bin. Und dachte so, die will ich schaffen, alles ab da ist Zusatz. Aber auch das Team, auch Romano, Dirk, René, die haben alle immer so, nee, also aufgeben. Es wird immer so, 2-3 Mal lassen wir uns fallen. Klar, vielleicht muss das Team dann irgendwann, damit die Zeit eingehalten wird, losfahren. Aber aufgeben ist so die allerletzte Option. Und so große Zweifel an sich nicht. Einmal kurz am Freitag beim Rad vorbereiten. Da hatte ich so einen kleinen Downer, weil die ganze Zeit kein Platten. Ich will den Reifen aufpumpen. Spritzt vorne die Dichtmilch raus.
Nein.
Ich
sag, na, tubeless, also ja. Du fährst tubeless.
Ja, eigentlich schon.
Dann nicht mehr.
Wir sind dann halt zurück zur Servicestation. Da muss ich halt wirklich sagen, das MSR, also ich kannte so ein Event vorher nicht in der Art und Weise, aber wirklich top aufgestellt. Du bist halt einfach wieder zurück zu den Anmeldezelten, sofort eine Servicestation daneben. Die haben versucht, das mit neuer Dichtmilch wieder hinzukriegen, 2-3 Runden gefahren, ist aber wieder rausgeschossen. Da haben sie einfach vorne einen Schlauch reingezogen.
Ja, super.
Konntest noch Riegel holen und alles, also da war wirklich Top-Service. Also vorne mit Schlauch, hinten ohne.
Und als ihr dann unterwegs wart, wie war das dann so? Gab es Tiefpunkte, gab es Höhepunkte? Erzähl mal.
Ja, also der erste kleine Dämpfer, oder anders, wir sind richtig gut losgekommen, auch über unserer Durchschnittsgeschwindigkeit.
Wann seid ihr, um wie viel Uhr startet man da?
Wir sind 5.30 Uhr gestartet.
Okay.
Das Lustige war, dass wir hatten 2 verschiedene Unterkünfte für unser Team. Und da, wo wir übernachtet haben, da ging sogar die Strecke lang.
Ah, ja.
Und die meisten, oder manche sind ja schon um 20 Uhr oder 20.30 Uhr gestartet. Und sprich, wo wir ins Bett sind um 22 Uhr und gerade schlafen wollten, kamen die ersten bei uns am Haus vorbei und draußen ging es los mit Tröten und keine Ahnung. Das hat schon mal so ein bisschen Feeling gegeben und dann 5.30 Uhr los. Richtig gut rein, Sonnenaufgabe, perfektes Wetter gehabt. Ja. Also wirklich kaum Wind, strahlender Sonnenschein am Morgen, einen wunderschönen Sonnenaufgang gesehen. Und hatten dann schon so 2-3 am Straßenrand gesehen mit Panne. Und dann sagt Dirk schon so, also ich will ja nichts beschreien, aber ganz schön viele mit Panne. Und es waren dann noch so maximal 10 Kilometer ab da. Dann rief René von hinten, stopp.
Oh nein.
Und hinterer Reifen platt. Ja, das war so Kilometer 35. Bei Kilometer 41, glaube ich, war der erste Service Point, also Depot. Wir hätten nur noch 6 Kilometer schaffen müssen. So haben wir da knapp eine Dreiviertelstunde gewartet auf den, gibt ja so eine Service-Nummer, die du anrufen kannst, dann holen die dich quasi ab oder reparieren an der Strecke dein Rad.
Ah ja, also gut, aber das waren Platten, den hätte man ja selber... Genau.
Ja, da wurde aber wirklich, das hat glaube ich auch Detlef in der Folge gesagt, man muss ja nichts mitbringen. Man hat ja Rundum-Service.
Ja, klar. Hey, das stimmt. Ne? Ich meine, das ist alles Gewicht, was du mitschleppen musst.
Ramon hat genau aufgepasst. Irgendwie. Ja. Ja, aber der Detlef hat gesagt, die kommen ja vorbei mit allem, was ich brauche.
So haben wir da auch angerufen. Also okay. Detlef... Nein, von daher hatten wir nichts bei und haben wir halt gerade eine Stunde verloren gefühlt, gleich am Anfang. Und sonst hatte jeder mal so einen kleinen Tiefpunkt. Bei mir kam das halt wirklich, dass ich die Anstiege nicht, man will das nicht glauben, aber MacPom hat viele Anstiege und Hügel und die haben mir so ein bisschen zu schaffen gemacht zwischen Kilometer 170 und 240 oder so. Da hatte ich so meinen Tiefpunkt, aber ab danach auch wieder gefühlt geflogen. Also die letzten 60, 70 Kilometer waren wieder tipptopp.
Jetzt hast du gesagt, ihr seid in einer Gruppe gefahren, zu sechst. Ne?
Genau.
Ich glaube, zu sechs. So, Gruppenfahren ist ja dann wieder was ganz anderes als alleine fahren. Und das muss man ja auch trainieren. Und vor allen Dingen, wenn man auch richtig in Windschatten rein will oder Zweierreihe fährt, sich so ein bisschen verstecken will, Energie sparen. Hat das funktioniert?
Das hat überraschend gut funktioniert, dafür, dass wir es nicht als Team trainiert haben. Wo ich es ab und zu üben konnte, war, wenn ich Training alleine gefahren bin, dann sind halt auch mal drei, vier an mir vorbeigefahren. Auch nicht so motivierend, wenn du da deine, wir wollten 25 Kilometer im Schnitt fahren und ich habe die gehalten und dann hörst du nur von hinten diesen Leerlauf und siehst so drei so eine Hühn an dir vorbeifahren. Ich sag, das ist überhaupt gar nicht demotivierend, aber wenn du dann hörst, los, häng dich hinten ran und so die 5-6 Kilometer mitschaffst bei 33 auf einmal, aber dann da schon zu merken, wie viel einem der Windschatten gibt, das war schon krass. Aber nee, das haben wir gut gehandelt, glaube ich.
Wie lange habt ihr dann insgesamt für die Strecke gebraucht?
Unterwegs waren wir 5.30 Uhr los, knapp 21 Uhr irgendwas rein. Also 15 Stunden 53 oder so waren wir unterwegs, von Start bis wieder im Ziel sein. Reine Fahrzeit waren 11 Stunden 55.
Und unterwegs die Verpflegungspunkte, habt ihr die alle angesteuert und überall was gegessen? Oder?
Ja, also wir haben, da habe ich auch am Anfang gefragt, müssen wir wirklich alle ansteuern? Also ist das notwendig? Hm. Es war notwendig. Es war schon gut, dass wir alle die Pros an...
Halt, stopp, du wolltest welche überspringen?
Ja.
Guck mal, so ein... unfassbar, oder? Keine Ahnung. Und dann noch so, naja, ich weiß nicht, ob ich da... Glaube ich, fahr durch.
Ich war so blauäugig zu denken, dass man den ersten und den dritten überspringen könnte oder so. Aber nee, war schon gut, dass wir alle Depots angefahren haben. Also auch die Verpflegung da aufzunehmen, egal ob es jetzt Stulle, Bananen, Melonen, da gab es irgendwie alles. Ab dem drittletzten Depot gab es dann auch mal eine Cola. Das war für mich so, ich trinke sehr gerne Spezi oder Cola. Und das war, die geben halt auch nochmal einen guten Push, auch wenn es nur kurz ist. Aber die war echt Gold wert.
Aber hattest du auch Gels dabei und so? Oder?
Nee, Gel nicht. Zwei Riegel. Die haben ja da auch ihren Partner bei der MSR. Da kommt man vorher welche holen. Die Getränke, also von Xenofit, die Getränke wurden zur Verfügung gestellt. Konntest du überall Kanister wieder auffüllen. Und ich hatte noch so eine Proteingummibärchen dabei. Die waren ganz cool. Die habe ich mir halt die Tüte vorher schon aufgemacht und dann immer so gesnackt.
Martin, merkst du was?
Der Profi mittlerweile.
Der Junge hat ein Ernährungskonzept, im Gegensatz zu dir.
Als ihr dann so ins Ziel reingerollt seid, wie war dann die Stimmung, wenn die, also ich meine, da gibt es ja einen Streckensprecher und dann sagt er die einzelnen Namen, wie war das?
Das war schon cool. Also auch, wir hatten ein geiles Supporting-Team, also unsere Frauen und teilweise auch die Kids waren dabei, haben an zwei Depots gewartet, haben auch im Ziel dann natürlich gewartet mit Schildern und Bannern und keine Ahnung. Da dann reinzufahren, die letzten 10 Kilometer, wie gesagt, gefühlt geflogen, das war, also dieses Gefühl, dann auch alles nochmal rauszuschreien bei der Zieleinfahrt, das genau dafür war es dann halt. So, man hat gefühlt im Kopf so Grenzen verschoben.
Ich kenne aber niemanden, der nach einem halben Jahr Rennradfahren über 300 Kilometer
Nein, oder?
Man fängt ja erstmal klein an.
Ja, man fängt ja erstmal klein an. Nein, tut man nicht. Und deswegen, also jetzt, ich will noch einmal hören irgendwie, dass du Schmerzen hattest oder dass es einen Punkt gab. Doch, ich will jetzt.
Schmerzen schon. Also ich hatte, wie nennt man diese Chamois-Creme? Die wurde mir empfohlen, auf jeden Fall zu nutzen.
Sitzpolstercreme.
Auch genau, auch nach 150 Kilometern neu aufgetragen war super. Auch, also da habe ich gemerkt, dass ich Schmerzen habe.
Ach, du hattest nichts dabei, aber so eine Creme.
Nee, die wurde mir halt im Depot, denn wie, also meine Freundin hat die halt mitgebracht.
Kennst du die Büchsen?
Die
dicke Plastikbüchse, hinten im Trikot nichts bei war. Aber so
nee, das und klar, die Oberschenkel, Beine. Bei mir waren es die Knie, die dann irgendwann angefangen haben weh zu tun, aber gar nicht während der Fahrt, sondern halt danach. Am Sonntag, die Achillessehne war auch hart und hat geschmerzt. Und während der Fahrt, muss ich zugeben, auch links der Ellbogen, also vom Abstützen. Mhm. Ich konnte halt viel umgreifen, so klar, durch den Rennradlenker. Und wir hatten halt René, der ist ohne Klicks gefahren und mit einem normalen Lenker. So, was ich irgendwie nochmal härter finde.
Ja, voll.
Also diese Leistung nochmal anders zu bewerten, weil der konnte weder umgreifen, denn auch die Anstiege nichts irgendwie mitziehen oder so, wo ich irgendwann dann mal auf die Idee gekommen bin, hey, du kannst ja auch ziehen. Ist gar nicht so anstrengend dann. Und der ist das halt so gefahren. Ne? Und das fand ich schon, also wenn ich mir vorgestellt hätte, ich könnte die ganze Zeit nicht umgreifen, müsste nur gerade, dass da wäre ich ja.
Und Anmeldung für nächstes Jahr schon eingereicht?
Direkt danach gesagt, nee, muss nicht direkt sein. Aber Montag irgendwie auch schon wieder gedacht, oh, so eine kleine Tour wäre schon cool.
Ja, genau. Man braucht ja, also da gibt es ja irgendwie drei Entscheidungsmöglichkeiten. Die eine ist direkt im Ziel, das ist mein Ding. Oder ein bisschen warten. Oder sagen, ich mache das nie wieder. Hat das was verändert mit dir?
Ja, schon. Ein anderer Mensch?
Ein anderer Mensch weiß ich nicht, aber schon einfach. Ich habe es am Sonntag beim Nachhausefahren gemerkt, da stand dann so Navi eingestellt, nach Hause 178 Kilometer. Ich sage, naja.
Naja.
Warum eigentlich mit Auto?
Genau. Ja, es macht die Welt schon wieder ein bisschen kleiner. Sowas,
also ne? man nimmt die Kilometer irgendwie anders wahr, denn auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man so richtig realisiert, was ich da so gemacht habe oder was wir da gemacht haben, 305 Kilometer zu fahren, habe ich es noch nicht. So, das wird so nach und nach kommen. Gestern kamen die Fotos online, dann kommt noch mal so ein bisschen, denn die Fotos und Videos zu sehen. Wir haben nach dem Rennen, gab es Champagner-Dusche im Team und noch den berühmten Schui. Ich weiß nicht, ob ihr...
Ja,
ja genau.
Also aus dem Schuh dann den Champagner trinken. Aus dem Radschuh in dem Fall.
Genau. Ja, also die Emotion, das Ganze danach, das war schon geil. Und ich würde auch sagen, dass das was mit einem macht. Also es gibt, glaube ich, so ein paar sportliche Ereignisse im Leben oder Dinge im Leben, die man nicht vergisst und an die man sich gerne zurückerinnert und von denen man gerne erzählt. Und ich glaube, da gehört das auf jeden Fall in die Top 3. Ja.
Top.
Sehr schön. Ich habe eine Idee.
Ja.
Kennst du meine Ideen?
Ja, die sind meistens gut.
Immer wenn wir haben jetzt eine Fahrer-Testperson. Immer wenn uns mal ein cooler Event über den Weg läuft und wir irgendwelche Tickets kriegen, schicken wir Ramon dahin. Als Tester. Es muss nur lang und schmutzig sein.
Ramon, danke schön für den kleinen Einblick.
Ja, vielen Dank. Und wir wollen natürlich auch in Zukunft von dir was hören, was da noch alles passiert in deiner neuen Radsportkarriere.
Gerne, schicke ich euch zu.
Krasse Story, ne? Und dass das dann auch noch der Roman ist, mit dem ich vor einem halben, dreiviertel Jahr bei Instagram irgendwie geschrieben habe, welches Fahrrad er denn kaufen kann, soll, muss und da so ein paar Tipps wollte. Wie klein ist denn die Welt? Wahnsinn. Du wusstest das ja auch nicht.
Ja. Nee, wusste ich nicht. Aber ich überlege die ganze Zeit, ob man mehr Angst hat vor 300 Kilometern, wenn man schon längere Strecken mal gefahren ist und weiß, wie weh das tun kann. Oder ob das einfach diese jugendliche Naivität war, die so, naja, wenn die anderen das machen, mache ich das auch.
Ja, ich glaube, wenn man sich sehr langsam rantastet, dann ist der Respekt viel größer. Wie gesagt, ich kenne keinen Menschen, der ein halbes Jahr Rennrad fährt und dann sofort ein 300er. So, wüsste ich jetzt niemanden.
Er hat auf jeden Fall den Bikers Paradise Preis für die mutigste Tat dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall.
Verleihen wir dir hiermit, Ramon. Du bist unser Held des Monats.
So, eine letzte Frage habe ich noch an dich.
Oh,
jetzt
nee.
Waren 3 Wochen Giro d'Italia. Hast du denn irgendwas davon geguckt?
Ich hab die letzten 10 Kilometer von einer Etappe.
Oh, war das die vorletzte?
Nee, das war nicht die vorletzte. Da ist hier ein Favorit ausgestiegen, der hat sich wieder hingepackt.
Roglic, ja, Roglic. Der ist ja viel mal gestürzt.
Oh. Also wie kann denn, jetzt mal ganz im Ernst, wie kann denn ein Mann, also ein Radprofi, sich so oft auf die Fresse
bringt. Ja, gibt es ja mehrere Theorien drüber. Ne? Das eine ist, er kommt ja nicht ursprünglich vom Radsport, sondern vom Skispringen. Das heißt, er ist jetzt nicht auf dem Rennrad groß geworden, sondern hat damit angefangen, als er, was weiß ich, Mitte 20 war oder ja. Vielleicht auch früher schon. Das ist so das eine, ne, dass du da irgendwie nicht das Handling hast. Und das andere ist, er hat halt oft auch einfach Pech. So oft Pech.
Wirklich Pech?
Da waren einige Stürze dabei, das war einfach auch nicht seine Schuld. Da liegt jemand vor ihm und bumm, dann fällt er da drüber.
Ja, aber die anderen Leute, also ich glaube, der kann sich nicht richtig im Feld bewegen.
Ja, das kann natürlich auch sein. Gibt auch die Stimmen aus dem Feld, die sagen so, ja, immer wenn Roglic vor mir fährt, dann habe ich so ein ungutes Gefühl, weil der fällt ja so oft, ich fahre mal lieber woanders hin. Und das führt dann vielleicht dann auch noch dazu, dass dann sich jemand nochmal schnell vorbei boxt und er dann liegt. Weißt du, das ist so eine Spirale, glaube ich.
Ein Teufelskreis.
Das ist ein Teufelskreis.
Aber ja. Ich meine, Red Bull wird ja ganz schön kotzen.
Ja, na, das auf jeden Fall. Aber irgendwie war danach so ein bisschen der Knoten geplatzt. Ne? Der Edelhelfer von ihm aus Italien hat ja ein Top-10-Ergebnis eingefahren im Gesamtklassement. Und wenn der jetzt nicht hätte da zwei, dreimal auf Roglic warten müssen, wäre der wahrscheinlich Top-5 gewesen.
Okay.
Und Nico Denz hat eine Etappe gewonnen. Das war ja auch wieder super. Hat er ja schon mal gemacht. Ich glaube, vergangenes Jahr war das. Oder sogar zwei hat er da abgeschossen. Dieses Jahr auch wieder. So, eigentlich okay. Aber klar, wenn du auf Gesamtwertung gehst, hast du ganz andere Prioritäten und Ziele. Das stimmt. Ja. Nee, aber sonst war wieder ein wundervoller Giro. Ich liebe es, ja. Es ist
du
ja,
guckst du wirklich alle Etappen?
Ich habe so ziemlich alle geguckt, ja. Und am besten war natürlich die letzte Etappe, wo Isaac Del Toro, der wahrscheinlich einzige Radprofi aus Mexiko, da das rosane Trikot verloren hat, weil er einfach nicht fahren wollte. Das war ganz ulkig.
Wie, er wollte nicht fahren?
Also muss ich dir vorstellen, er ist der Erste im Gesamtklassement. Ja. Als Zweites ist Richard Carapaz.
Abstand?
Und als, weiß ich nicht mehr, ein paar Sekunden war da, glaube ich, nur.
Okay.
Und als Drittes Simon Yates. Und der hatte 1:30 oder 2 Minuten Rückstand. Und es war der letzte Berg. Und epischer Berg mit Schotterpassagen dann da hoch. Boah, mega geile
das
Bilder.
Ganze Programm
absolut
wieder.
Wahnsinn. Ja. So, und Simon Yates probiert dann ab und zu mal loszufahren, wird wieder gecasht. Genauso Carapaz wird dann wieder gecasht von Del Toro. Und irgendwann fährt Yates los und beide reagieren nicht. Er fährt und fährt und fährt. Und Carapaz denkt sich so, ja, ich probiere es jetzt nochmal, weil geht ja auch um meinen zweiten Platz. Wird dann immer wieder von Del Toro gecasht. So, und dann, als ob er ihm das nicht gegönnt hätte oder sowas. Und dann haben die sich beide gegenseitig neutralisiert, sind beide nicht mehr gefahren, sind quasi recht langsam diesen Berg hoch, fast mit Nasenatmung nur. Also hast du in den Fernsehbildern richtig gesehen, die sind nicht außer Atem, die kämpfen jetzt nicht ums Überleben oder sowas.
Okay.
Und die fahren da ruhig diesen Berg hoch. Irgendwann kriegen sie dann von der Ausreißergruppe einen von Alpecin, überholen sie den, der hängt sich bei denen hinten dran. Und nach 30 Sekunden überholt er die wieder, weil die zu langsam gefahren sind. Hä? Das war absolut komisch, was da passiert ist. Aber für mich hat's, also ich hab's Simon Yates total gegönnt von Visma Lisebike. Ich finde ihn total sympathisch und vor allem, der ist ja vor einem Dreivierteljahr zu diesem Team gewechselt und alle so, ja, das macht er ja nur wegen des Geldes, bla bla bla. Und dann meinte er dann irgendwann im Interview, ja, nee, das stimmt nicht, weil das Team gefällt mir sehr gut. Ich verdiene jetzt übrigens weniger als vorher. Und dann zahlt sich das so aus, dass er die nächste Grand Tour gewinnt. Mega gut. Mega gut. Also Och. Der ganze Giro hat total viel Spaß gemacht. War so viel los. Team Lidl Trek am Anfang, die ersten Woche, da total dominiert. Dann auch das Malia Ciclamino, das Punktetrikot, also für die Sprintwertung gewonnen. Genau, dann Isaac Del Toro von UAE. Mega-Talent, also UAE hat ja so ein krasses Problem, die haben ja so viele Fahrer im Team, die alle aufs Gesamtklassement
okay. In
den anderen Teams fahren würden, die dann alle quasi nur für Pogacar da sind oder eben, falls Pogacar nicht irgendwo mitfährt, dann mal auf eigene Kappe fahren können. Also war hochinteressant und ich freue mich schon auf die Tour de France.
Ja.
Das wird super.
Ja, das wird super. Da gucke ich auch wieder.
Ja, und vor allem du guckst vor Ort, denke ich mal. Ne?
Ja.
Du hast ja Bock drauf, hast ja schon gesagt. Musst du nur noch eine Reiseerlaubnis
nur
bekommen.
Nur noch eintüten, genau. So, schön.
Dit wär ditte. Also, Folge Nummer 98 ist im Kasten. Adam Riese zufolge ist die nächste, die 99. Und dann kommt schon Folge 100. Das ist der 20. Juni. Und das feiern wir, dieses Release, dieses Veröffentlichungsdatum, in der Berliner Bergbrauerei in Neukölln, 19 Uhr. Es gibt 50 Liter Bier umsonst. Danach müsst ihr selber bezahlen. Kommt alle vorbei.
So ist es.
So ist
wir
es.
Wir zählen auf euch. Na denn, Dann haben wir mal wieder eine schöne Sendung gemacht. Leute, wie immer, weitersagen, 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 anklicken, liken, die Glocke bimmeln.
Blim, blim, blim.
Genau.
Und tschüss.
Und tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.